Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 477.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Du bist doch viel zu alt, ein Satz, den viele zu hören bekommen, die die 30 überschritten haben und noch einmal über eine Ausbildung nachdenken. Im Projekt Spätstarter versammeln sich deshalb die unterschiedlichsten Menschen jenseits des Ausbildungsalters, um bei genau diesem Schritt Unterstützung zu finden.
Wenn man in einem bestimmten Alter noch keine Ausbildung vorweisen kann oder ein Studium, ist die Gesellschaft ungnädig. Als ich Anfang 2015 in dem Projekt Spätstarter begonnen habe zu arbeiten, war das Thema Ausbildung für Ältere noch Neuland. Eine dunkelhaarige Frau, 39, aus Georgien, erklärt in perfektem Deutsch, dass ihre 4 Kinder nun groß sind und sie endlich eine Ausbildung machen möchte. Der junge Mann, der sein Mathematikstudium abgebrochen hat, betont, dass er sich jetzt erst einmal informieren möchte.
Menschen ohne berufliche Ausbildung landen meistens ja im Helferbereich.
Manfred Kobus, Leiter des Spätstarter-Projektes.
Das heißt, häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen, wo der Lohn letztendlich nicht ausreicht, um ein von Transferleistungen unabhängiges Leben zu führen.
Aus dieser Erkenntnis ist auch die Idee für das Projekt Spätstarter entstanden. Denn die Mitarbeiter von METIS, dem Beratungs- und Trainingszentrum in Bad Cannstatt, arbeiten seit 20 Jahren mit Menschen, die langzeitarbeitslos sind, wobei einige von ihnen keine berufliche Qualifikation haben.
Die Statistik sagt, 45% von denen im Bundesdurchschnitt von Menschen von 25 bis unter 35 verfügen über keine Ausbildung.
Menschen, die sich für das Projekt Spätstarter entscheiden,
verfügen über teilweise viele Jahre an Arbeitserfahrung und natürlich über jede Menge Lebenserfahrung. Und das ist aus unserer Sicht auch ein Potenzial, das von der Wirtschaft bisher anscheinend auch ziemlich unentdeckt geblieben ist.
Guten Tag, ich bin die Jennifer Ohlert.
Frau Ohlert und ich sitzen in der lichtdurchfluteten Eingangshalle des Katharinenhospitals.
Ich mache diese Ausbildung in Teilzeit. Die Ausbildung zum Beruf Gesundheits- und Krankenpflegerin bietet also das Katharinenhospital als einzigste an. Ich bin zwar die Älteste, aber es kommt gleich eine mit 47. Also ich bin jetzt 48 und sie ist 47.
2015 hat sie ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen. Davor war sie vor allem Mutter.
Ich habe ziemlich früh auch meinen ersten Sohn bekommen, den Daniel, und habe dann auch geheiratet, so wie sich das gehört, einen 14 Jahre älteren Mann. Und ich habe gedacht, das passt alles richtig. Ich bin daheim, verpflege die Kinder und er geht arbeiten und so. Das hat aber dann überhaupt nicht gepasst. Und dann stand ich da und habe den Kleinen alleine großgezogen. Und ich bin ein Gastronomiekind, also konnte Gastronomie schon immer so ein bisschen. Und deswegen musste ich mich dann mit der Gastronomie rumschlagen. Ausbildung war da nicht, da ging es einfach ums Geld verdienen.
Als auch die zweite Beziehung in die Brüche ging und sie mit 40 noch einmal schwanger wurde, hatte sie den Eindruck, nicht mehr aus dem Teufelskreis herauszukommen.
Ja, man kann schon irgendwie so sagen, dass ich dann so ein bisschen Depressionen bekommen habe oder sowas. Einfach Antriebslosigkeit, weil ich wusste, okay, es geht doch immer wieder nur in die Gastro. Ja, also da dreht man sich irgendwie total im Kreis. Und so bin ich bei Spätstarter gelandet. Die haben ja dann ein bisschen Mut gemacht. Da wurden verschiedene Tests gemacht, ob denn die Frau überhaupt noch denken kann, ja, ob sie überhaupt noch imstande ist, irgendwie noch eine Ausbildung, also den Schulunterricht, die Theorie, wo ja auch zu der Ausbildung gehört, irgendwie zu stemmen. Und ja, dann ging das Ganze einfach los.
Wie war das mit dem Lernen? Hatte man so das Gefühl, boah, das habe ich alles verlernt oder war das schwer?
Also das mit dem Lernen, die Schulbank zu drücken, war sehr hart am Anfang. Ja, man denkt wirklich, man ist total verblödet über die Jahre. Man kann nicht mal mehr eins und eins zusammenzählen und geschweige denn irgendwelche Infusionen ausrechnen. Also das war wirklich sehr hart. Aber also früher hat man gedacht, die Gehirnzellen sterben, aber dem ist nicht so. Es bildet sich alles wieder neu.
Während Jennifer Ohlert bereits im zweiten Ausbildungsjahr angekommen ist, bewerben sich die anderen noch. Obwohl der Fachkräftemangel im Handwerk und in den sozialen Berufen immer wieder diskutiert wird und sich tatsächlich immer mehr Ältere für eine Ausbildung entscheiden, wendet sich der Ausbildungsmarkt vor allem an junge Schulabgänger.
Im Sommer bist du fertig mit der Schule.
Und du willst eine Ausbildung machen?
Dann steht dem nichts mehr im Wege.
Du kannst wählen, ob du eine schulische Ausbildung absolvieren möchtest, also ohne praktischen Anteil.
Oder eine duale Ausbildung.
Aber was ist das, eine duale Ausbildung?
Und welche?
Doch entgegen der landläufigen Meinung, dass Ältere nicht flexibel sind und sich zum Beispiel nicht mehr einfügen können, gibt es doch die ersten Handwerksbetriebe, die andere Erfahrungen gemacht haben.
Ältere einstellen hat in vieler Hinsicht viele Vorteile. Das eine ist, wir im Handwerk haben in der Regel mit 16- bis 18-jährigen Berufsstarten zu tun. Da ist das Thema Pubertät, erster Freund und so gravierende Ausbildungshemmnisse manchmal. Und das ist bei Erwachsenen halt nicht so.
Markus Bauer, Friseurmeister und Inhaber der Bauer Friseursalons in Stuttgart, erklärt mir, weshalb er gerne mit Älteren arbeitet und sie auch ausbildet.
Die sind zielgerichtet, die wissen eher, was sie wollen. Die sind sich der Ernst der Lage bewusst. Das heißt, die haben auch den Drang, möglichst schnell auch an das Geld verdienen zu kommen und nicht nur die Lehrzeit abzusitzen oder nach der Schulbank weiterzumachen. Ja, ich will ja keinen Befehlsempfänger, ich will ja einen guten Mitarbeiter haben. Das ist ja das Entscheidende. Will ich jemanden, der die schwachen Arbeiten macht, oder will ich jemanden dahin führen, dass er später produktiv für die Firma da ist? Und das ist ja eigentlich das Ziel. Und wenn man das Ziel nicht hat, dann kann man eine Hilfskraft einstellen, die dann die Toiletten putzt oder zusammenkehrt, wenn man das will.
Also ich heiße Fabian Höp.
Ich wollte damals zum Audi als Verkäufer oder in die Fertigung gehen. Hat aber leider dann doch nicht funktioniert. Und dann habe ich mich kurzerhand bei der SSB beworben, also Stuttgarter Straßenbahn.
Fabian Höhe hat im Januar 2016 seine Ausbildung als Stadtbahnfahrer begonnen. Damals war er 27 Jahre alt. Noch immer beseelt von seiner neuen Tätigkeit und den Kollegen, sitzt er mir bei Metis gegenüber und erzählt, weshalb er erst spät eine Ausbildung beginnen konnte.
Im Jahr 2006 bin ich dann richtig krank geworden, hatte eine Herzmuskelentzündung im Februar. Die hat sich dann 8 Jahre lang gezogen, da konnte ich natürlich dann auch im Beruf keinen richtigen Fuß fassen. Dann habe ich eine Reha-Ausbildung gemacht beim BBW in Waiblingen zum Bürokaufmann. Die habe ich auch sehr gut abgeschlossen. Und dann ein halbes Jahr danach wurde ich richtig krank, mit Herzstillstand sogar im Dezember 2013. Und dann war ich in Stuttgart hier in der Klinik. Die haben gesagt, sie können für mich leider nichts mehr machen. Und in Freiburg wurde ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr auf die HU-Liste für ein neues Organ gesetzt und lag dann da von 28. Dezember bis 22. Mai 2014 auf der Intensivstation in Freiburg. Und am 22.05. morgens um 7 Uhr habe ich dann mein Spendeherz bekommen. Ich wusste dann, ich muss loslassen auf einer Seite, aber ich wusste auch für mich selber, dass es auf der anderen Seite weitergeht. Also dass ich praktisch krank einschlafe, aber gesund wieder aufwache.
Als Herr Höhe sich 2015 im Spätstarterprojekt bewarb, war er offiziell gesund geschrieben.
Man ist einfach vitaler wieder. Man kann einfach auch mal wieder den ganzen Tag durchhalten, ohne dass man halt gleich, wenn man 3 Stufen gelaufen ist, dass man gleich wieder nach Luft schnappen muss. Ich habe mich einfach danach einfach wieder so gefühlt, wie da, wo ich vorher gesund war.
Sehr geehrter Herr Höhe, wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund Ihrer Vorerkrankung keine Möglichkeit besteht, Sie zu beschäftigen. Wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg alles Gute und viel Erfolg.
Also es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man einfach durch seine Vergangenheit in der Arbeitswelt nicht anerkannt wird. Nur weil jetzt jemand eine schwere Kindheit hat oder eine schwere Erkrankung, die aber hinter sich hat und sich wirklich ins Leben zurückgekämpft hat und einfach nur jetzt seine Zukunft gestalten will, dass sich da Firmen so querstellen, finde ich echt traurig.
Man hat halt einfach gesagt, man lässt es jetzt, ne? Aber man hat ja dann auch seine Termine bei Metis und es ist wie ein Netz, wo man dann reinfällt. Also man fällt nicht allzu tief, weil man ja nicht ganz alleine ist, weil da ja ein Verein ist, der einen unterstützt und der das auch möchte, dass die Leute das machen. Und man wird auch menschlich wieder aufgebaut von den Mitarbeitern dort, die alle sehr nett sind.
Liebe Schülerinnen und Schüler, Herzlich willkommen auf der Ausbildungsmesse 2017.
Der alte Kursaal in Bad Cannstatt. Ein Gebäude der Jahrhundertwende, Lüster an der Decke. Darunter die Messeveranstaltung mit ihren Ständen der unterschiedlichen Betriebe. Vertreten sind unter anderem die Polizei, eine Rechtsanwaltskanzlei, das Freiwillige Soziale Jahr, Altenpflege, kaufmännische Berufe, der Flughafen und viele mehr. Scharen von Schülern informieren sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe.
Schwierig ist es oft auf den Ausbildungsmessen, weil die auf Schüler ausgerichtet sind. Hauptsächlich Schüler werden grundsätzlich mit dem Du angesprochen. Was unsere Spätstarter erstmal abschreckt natürlich, die sich dann auch mal umschauen und sagen, Mensch, hier sind aber doch auch Leute über 25, die älter sind. Die werden hier ja völlig vergessen.
Ines Ramalingam, Sozialpädagogin und Bewerbungscoach, plant die Messebesuche für die Spätstarter und bereitet sich mit den Teilnehmern auf den Messebesuch vor.
Meine Damen und Herren, denken Sie bitte daran, erscheinen Sie morgen im Vorstellungsgesprächsoutfit. Ziehen Sie auf den Messebesuch einfach die Kleidung an, die Sie zu einem Vorstellungsgespräch anziehen würden. Sehen Sie es einfach als Vorstellungsgesprächsrobelauf.
Bei den Ausbildungsmessen können die Spätstarter erste konkrete Kontakte zu Betrieben knüpfen. Die Metis-Mitarbeiter bleiben immer in Reichweite für ein Gespräch zwischendurch.
Wie geht's Ihnen? Wie ist es auf der Messe für Sie?
Ich bin irgendwie enttäuscht, weil ich fühle mich ziemlich alt hier, weil die alle sind jünger als ich und sogar die Berater.
Doch wie kann man seine Fähigkeiten bewerben? Wie Lebenserfahrung, gewonnene Sozialkompetenz und biografische Brüche in einer Bewerbung beschreiben? Wer Hilfe im Internet sucht, findet nur Standardformulierungen für Schulabgänger.
Sehr geehrte Frau Müller, derzeit besuche ich die 11. Klasse der Fachoberschule in Frankfurt.
Damit können Spätstarter wenig anfangen. Bei Ihnen klingt es eher so.
Mein beruflicher Werdegang hat sich nach den Notwendigkeiten in meinem Leben gerichtet. Da mein Vater sehr früh starb, standen unter anderem die finanziellen Aspekte im Vordergrund und ich musste meine Ausbildung als Kfz-Mechaniker abbrechen.
Fabian Höh, der sich bei der Stuttgarter Straßenbahn beworben hat, bekam noch bevor die Zusage im Briefkasten war, einen Anruf.
Mich hat dann die Frau Stedt damals, bei der ich mich beim Bus beworben hatte auch, hat mich dann extra angerufen, hat gesagt, ich wollte es jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich wollte Ihnen eigentlich nur mitteilen, dass wir Sie ab 01.01.2016 zum Stadtbahnfach ausbilden wollen. Das ist einfach so erlösend, wenn man weiß, Gott sei Dank, ich stehe wieder in der Arbeitswelt. Klar muss man dann noch durch eine Ausbildung gehen, aber auch die ist zu schaffen. Man muss zwar ein bisschen was tun, aber und es macht einfach unglaublich Spaß.
Sie sind glücklich jetzt
ja.
Dort?
Ja, und ich mache jetzt auch weiter dort.
Was heißt das?
Ich mache jetzt meinen Verkehrsmeister.
Hat Ihre Krankheit, dieser Weg, hatte Sie mehr im Durchhalten bestärkt?
Also meine Krankheit hat mir halt einfach gezeigt, wie schnell es vorbei sein kann. Ich bin ruhiger geworden. Ich flippe nicht mehr gleich aus, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Oder wenn jetzt ein Fahrgast kommt und sagt, ja, Sie sind der größte Trottel, der hier rumfährt. Ja, da höre ich einfach drüber, weil es bringt eigentlich gar nichts.
Welchen Rat geben die ehemaligen Spätstarter den Neulingen, zum Beispiel mit Blick auf die Berufswahl?
Also ich würde auf jeden Fall gucken, ob das auch gesucht wird. Das ist ganz wichtig. Ob Mangel herrscht da, ob es gesucht wird. Und dann würde ich sagen, natürlich bleiben, ganz wichtig. Weil Verstellen im Alter, das haut sowieso überhaupt nicht mehr hin. Und durchhalten. Durchhalten, positiv denken, sich selber das wert sein auch.
Wenn 25- bis 40-Jährige noch eine Ausbildung machen, von Ines Mollfenter, eine Produktion aus dem Jahr 2017.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Ein Zimmer. 20 Quadratmeter groß. Zwei wackelige, schmale Schränke, ein in die Jahre gekommener Kühlschrank, ein kleiner, eckiger Tisch, drei Plastikstühle.
Unsere Rettung war das am Anfang. Aber voll die Rettung.
Ja.
Es ist Vormittag. Markus und seine Freundin Martina sitzen auf einem der beiden Metallbetten, die sie sich zum Ehebett zusammengeschoben haben, und rauchen.
Sie sehen müde aus. Das Fenster steht weit offen, damit der Rauch hinaus kann. Winterkälte dringt ins Zimmer.
Wo sind jetzt Ihre Sachen alle?
Ich habe alles weggeschmissen. Alles.
Und das waren ja drei Zimmer, die voll waren mit Kindersachen und Möbel und was es nicht alles gab.
Und ja, eine komplette Familie.
Hm. Ein einzelnes Bett steht mitten im Raum. Das ist das von Letizia. Die ist 13 und in der Schule um diese Zeit. Eine Sammlung kleiner bunter Kuscheltiere bevölkert die geblümte Bettdecke. Ansonsten ist das Zimmer auffallend kahl.
Entrümpelt. Ja, 11 Jahre Beziehung, davon 5 Jahre noch allein gelebt. Das alles in einer Wohnung drin mit viel Geschichte. All so Sachen, ne?
Ein paar Fotos, 2 Kartons mit Habseligkeiten, 2 Flachbildschirmfernseher und jede Menge Erinnerungen. Das ist alles, was bleibt.
Draußen. Vom Leben wohnungsloser Familien in Berlin. Ein Feature von Marie von Kuck.
Das ist Neukölln, unsere Welt, unser Spielplatz. Das Leben im Kiez ist geprägt durch die Vielfalt.
Naja, es war halt mein Kiez. Im Sommer sitzt man sich hier draußen auf den Steinen, wo jetzt leider dieses Gerüst da ist. Und da habe ich auch immer in der Sonne gesessen. Nirgendwo hat man so das Gefühl, so mal nicht in Deutschland zu sein. Naja, hat sich jetzt aber eigentlich auch verändert, eigentlich alles.
März 2019. Markus Meyer steht neben mir im strömenden Regen auf der Sonnenallee. Einer der Schlagadern von Berlin-Neukölln. Ein sympathischer Typ in Jeans und Kapuzenjacke, einen Ohrring im Ohr. 40 Jahre ist er alt, wirkt aber deutlich jünger. Die Hände hat er tief in den Taschen vergraben. Regen tropft ihm vom Kinn in den Kragen.
Unsere Eltern hatten keine andere Wahl, außer hierher zu ziehen. Und jetzt sollen wir einfach raus, weil Jupis mehr verdient.
Ja, ich hab's immer gehört und ich wusste das auch immer. Aber ich habe halt gedacht, mir passiert das nicht. Ich habe gesagt, mich kriegen die nicht raus, ich habe Anwalt, ich habe Rechte. Ja. Nein, da vorne ist schon dieses Dings, dieses Gerüst. Ja, und da habe ich gewohnt. Fast 17 Jahre. Das ist fast 17 Jahre.
Seit 5 Monaten sind er und seine Familie jetzt wohnungslos. Der Gang hierher fiel ihm schwer. Er macht ihn trotzdem. Er will seine Geschichte erzählen, weil es vielen so geht, wie er sagt, aber kaum einer darüber spricht, aus Scham. Denn wer wohnungslos ist, gilt als lebensuntüchtig. Deshalb haben wir seinen Namen und auch die Namen von Frau und Kind geändert.
Hier ist die Letizia geboren. Und sie war auch an dem Tag dabei, wo ich den Schlüssel abgegeben habe. Sie hat geheult. Sie hat gesagt, ja, aber da sind wir doch aufgewachsen und so. Naja, ich habe ihr halt gesagt, wir finden was Schöneres. Und ich glaube, sowas mache ich nie wieder. Also ich werde ab jetzt nur noch das versprechen, was ich auch 100% erhalten kann.
Wir stehen vor einer der typischen Berliner Mietskasernen. Vierstöckig, hell verputzt, schmucklos. Und jetzt eine Baustelle. 2011 wurde Neukölln von der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum Sanierungsgebiet erklärt. Die Tür steht offen. Kälte und der Geruch von nassem Zement schlagen uns entgegen. Durch das Treppenhaus des Vorderhauses kommen wir in den kleinen, stillen Hinterhof. Auch das Hinterhaus ist eingerüstet. 3 Zimmer haben sie hier bewohnt, 82 Quadratmeter. Markus Meyer, seine Lebensgefährtin Martina und die 13-jährige Letizia aus Herrn Meyers früherer Beziehung. Außerdem manchmal Letizias 3 Schwestern, die bei ihrer Mutter leben.
Das war meine Wohnung.
Von den vielen Eigentümerwechseln in den letzten Jahren erzählt er mir. Und wie er schließlich die Sanierungsankündigung in seinem Briefkasten fand. 580 € Miete hatte er bis dahin gezahlt. Daraus sollten jetzt 1027 werden. Unbezahlbar für einen Wachschutzmann mit Mindestlohn und 4 Kindern. Und für seine junge Freundin, die noch in der Ausbildung ist. Aber sie finden keine bezahlbare Ersatzwohnung. Ende Juli 2018 müssen sie ausziehen. Sie kommen provisorisch bei Verwandten unter, aber das geht nicht lange gut. 2 Nächte können sie noch bei einer Freundin schlafen, dann, am 1. Oktober, sind sie obdachlos. Was macht man, wenn man plötzlich auf der Straße steht, noch dazu mit einem Kind?
Die Obdachlosenunterbringung untersteht in Deutschland nicht dem Sozial-, sondern dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz ASOG. Dieses beinhaltet den Erhalt der öffentlichen Ordnung und die Gefahrenabwehr. Akut wohnungslose Personen sind in diesem Sinne vom Amt für Soziales in geeigneten Unterkünften unterzubringen. Bringen Sie Ihren Ausweis, Nachweise über den letzten Wohnsitz, vorhandenes Einkommen, Vermögen und eventuelle Schulden mit. Außerdem einen Nachweis, dass Sie unfreiwillig wohnungslos geworden sind. Bitte beachten Sie, bei der Einweisung in Not- und Gemeinschaftsunterkünfte geht es in keiner Weise um die Zurverfügungstellung von Ersatzwohnraum. Die Einweisung soll nur eine aktuelle und zeitlich befristete Notlage beseitigen und ein sogenanntes zivilisatorisches Minimum gewährleisten. Das Allereinfachste, was zum Schutz gegen Wind und Wetter unentbehrlich ist.
Es müssen gegebenenfalls auch weitgehende Einschränkungen der Wohnansprüche hingenommen werden. Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft besteht nicht.
Die Meyers suchen bei dem für sie zuständigen Bezirksamt Hilfe.
Wir stehen da morgens mit meiner Tochter, so ohne nichts, wir hatten nichts. Ne? Stehen da und haben gesagt, wir werden heute Nacht auf der Straße schlafen müssen. Wir brauchen eine Notunterkunft oder so. Da läuft ein völlig genervter Arbeiter von Reinickendorf, Wohnungsamt, an mir vorbei. Ja, müssen Sie kommen, wenn ein Termin da ist.
2 Tage später soll er wiederkommen. Aber wo sollen Sie denn inzwischen bleiben? Und wo schlafen mit dem Kind? Sie telefonieren herum. Dann fällt ihnen die Kirche ein. Die hilft. Eine Woche lang werden sie in einem Heim der Diakonie untergebracht. Von dort schickt man sie weiter, in die Teupe, weil man dort auf Familien spezialisiert ist. Eine Einrichtung der GBWO, eines für Wohnungslose engagierten sozialen Trägers, in der es Betroffenen ermöglicht wird, in dieser Notlage wenigstens zusammenzubleiben. Die Teupe heißt so, weil sie sich in der Teupitzer Straße in Berlin-Neukölln befindet.
Guten Tag, ich bin Frau Kautzor und ich bin Sozialarbeiterin.
Frau Kautzor geht voran, durchquert erst eine Baracke, dann einen Hof. Auf dem Gelände gibt es außer dem Familienhaus auch noch ein Heim für Singles und eines für Alleinerziehende. Eine Suppenküche gibt es auch. Die Zahl der Wohnungslosen ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Wie viele es wirklich sind, ist nicht bekannt, denn die Politik hat bislang auf eine genaue Erfassung verzichtet. Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gehen von etwa 1,2 Millionen Menschen deutschlandweit und einem Anstieg um 150% in den letzten 5 Jahren aus. Allein in Berlin sollen es inzwischen um die 50.000 Betroffene sein. Fast ein Viertel davon sind Familien mit Kindern. Wir sind beim Familienhaus angekommen. Schon seit 1931 ist dieses Gebäude ein Obdachlosenasyl. In der Weimarer Republik eigens als solches gebaut. Denkmalgeschützte Bauhausarchitektur. In Beton gegossene Geschichte deutscher Sozialpolitik.
Okay, wundern Sie sich nicht, es gibt bei uns Kameras im Treppenhaus. Das ist nur für die Sicherheit.
Waren Wände und Möbel in den Anfangsjahren noch freundlich bunt, ist heute die vorherrschende Farbe grau. Jeder Anflug von Wohnlichkeit wurde vermieden. Wer hier ankommt, soll weg wollen. Das Treppenhaus ist riesig. Die alte Teupe wurde als Notschlafplatz für 480 Männer konzipiert. Jeden Abend drängten sich damals Massen von Bedürftigen vor den Türen und warteten auf Einlass. Und am frühen Morgen, da spuckte das Haus sie alle wieder aus. Die überflüssigen Soldaten, die Verlierer der Wirtschaftskrisen, Arbeitslose und Versehrte. Nur während der Nazi-Herrschaft ruhte die Teupe. Da brachte man die Obdachlosen im KZ Sachsenhausen um. Nach einer Studie der Uni Bielefeld glaubt fast ein Drittel der Deutschen, Obdachlose seien arbeitsscheu, hätten ihre Situation selbst verschuldet und sollten aus Fußgängerzonen entfernt werden. Der Soziologe Wilhelm Heidmeier spricht von einer Art Schuldumkehr. Die Gesellschaft schreibe, um sich selbst zu entlasten, die Ursachen für die Abwertung der Gruppe selbst zu. Und es sei sogar das Bestreben zu beobachten, die Ungleichwertigkeit solcher Gruppen aufrechtzuerhalten und auszubauen. Auf diese Weise versuche man, die Position der eigenen Gruppe abzusichern. In jeder Etage des Gebäudes geht vom Treppenhaus der gleiche lange, düstere Gang ab. Links und rechts Türen, hinter jeder ein Zimmer, in jedem Zimmer eine Familie. Insgesamt 86 Menschen leben hier, 46 Erwachsene und 40 Kinder. Drei von ihnen sind Markus Meyer und seine Familie.
Also wichtig ist bei uns im Wohnheim, dass kein Alkohol konsumiert werden darf, auch nicht außerhalb des Hauses und dann alkoholisiert zurückkommen. Das ist auch nicht gestattet. Es dürfen keine Drogen konsumiert werden und wenn es zu Gewaltvorfällen kommt, dann führt das unmittelbar zur Kündigung. Eine wichtige Regelung ist, dass alle Personen, die bei uns wohnen, jede Nacht bei uns schlafen müssen. Das ist keine Regel, die wir uns ausgedacht haben, sondern das hängt zusammen mit der Finanzierung, die eben über die Tagessätze läuft. Das heißt, es ist leider nicht möglich, außerhalb zu schlafen, ohne einen Antrag zu stellen. Also irgendwie eine Woche das Kind zu anderen Familienangehörigen schicken, um da zu übernachten, ist nicht ohne weiteres möglich. Genauso auch bei Ferienfahrten mit der Schule. Andersrum ist es auch nicht möglich, dass Gäste über Nacht im Wohnheim schlafen und bleiben. Das können wir leider gar nicht ermöglichen.
Meyers bewohnen mit ihrer Tochter ein Zimmer im Erdgeschoss. Küche, Bad und Toiletten müssen sie sich mit den Bewohnern ihrer Etage teilen. Also mit etwa 9 Familien.
Es ist kein Luxus, aber es soll nach Möglichkeit und im besten Fall ja nur vorübergehend sein und um Schlimmeres zu vermeiden.
Die vorübergehende Notsituation der Meyers dauert aber nun schon fast ein halbes Jahr. Das zerrt an den Nerven.
Alle Frauen hier auf diesem Gang haben nur eine Toilette. Mhm. Ja, wir haben auch Hygienespray, wir versuchen halt das Beste draus zu machen, aber ich merke halt, wie es belastet. Meine Tochter duscht sich nicht mehr gern. Also das ist ein Kampf, sie immer in die Dusche zu bringen, gerade Wochenende oder so. Ja, belastend halt.
Dabei ist so ein Heimplatz sehr teuer. In der Teupe sind es knapp 22 Euro pro Person und Tag. Macht für die drei Meyers 1.952 Euro im Monat. Und das ist sogar preiswert im Vergleich. Was Wohnungslose nicht zahlen können, legt der Staat drauf. So ist es Gesetz.
Ich glaube, dass wenn man mit diesem System nicht so viel zu tun hat, und daran kann ich mich noch gut erinnern an meine eigene Entwicklung in den letzten 7 Jahren, dass ich, bevor ich hier gearbeitet habe, davon überzeugt war, wenn ich meinen Job verliere, dann gehe ich zum Jobcenter und bekomme Geld und gut ist und mir wird geholfen. Aber seit ich hier arbeite, kann ich mich darauf leider nicht mehr verlassen, bin sehr desillusioniert, weil ich leider weiß, wie schwierig das ist, in den Ämtern, die dafür da sind, Leute zu unterstützen, diese Unterstützung auch zu bekommen.
Essen muss jeder Mensch. Hygiene braucht jeder Mensch. Kleidung jetzt für meine Tochter, die braucht was für den Winter. Die hat jetzt die ganze Winter, wir waren fast nur hier in der Bude, weil die hat keine Winterkleidung, nichts gehabt. Wir haben kein Geld die ganze Zeit und wir haben keine Weihnachten gefeiert, wir haben nichts gefeiert, ja.
Doch, eine Sache haben sie sich nicht nehmen lassen. Die beiden tragen jetzt einen Ring am Finger.
In der Situation haben sie geheiratet.
Ja, weil wir wollten das.
Das war schon vorher beschlossen und ja. Wir haben es dann einfach gemacht.
Wir haben uns 20 Euro Ringe gekauft. Und das war's. Wir sind dahin, haben unterschrieben, haben uns gefreut, sind danach auf dem Weihnachtsmarkt und das war's.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Danke.
Auf ihren Wohnberechtigungsschein, das Formular, das es ihnen erlaubt, eine Sozialwohnung anzumieten, warten sie noch immer vergeblich. Aber den brauchen sie, um auf Wohnungssuche zu gehen. Sie sitzen fest.
Wir versuchen es halt mit, wir gehen viel rauslaufen, spazieren. Letizia kommt von der Schule, wo ich dann sage, so Schatz, nimm die Rollerblades, nimm den Ball, wir treffen uns im Treptower Park. Punkt. So. Ja, und so sind wir gestern dann gleich auch wieder zu Treptower Park, haben da ein bisschen gespielt und so weiter. Und ja, das sind so kleine Momente, wo man voll vergisst, wo man wohnt oder wie man wohnt.
Die meisten Familien, die derzeit in der Teupe leben, sind Einwanderer. Geflüchtete, die Aufenthaltsrecht bekamen und deshalb aus den Asylunterkünften ausziehen mussten. Und Migranten aus der EU. Viele kommen aus Rumänien und Bulgarien.
Was, glaube ich, aber auch an unserer Spezialisierung liegt, dass wir eines von wenigen Wohnheimen sind, die überhaupt Sozialarbeit anbieten und vor allem, die auch Leute in der Leistungsklärung begleiten und Menschen unterbringen, bei denen der Leistungsanspruch nicht geklärt ist. Die allermeisten Wohnheime lehnen das ab, weil man ein großes Risiko eingeht. Wenn es nicht klappt vom Gericht, dann bekommt man für die Zeit der Unterbringung kein Geld.
Migranten haben erst nach 5 Jahren in Deutschland einen Anspruch auf Leistungen. Oder wenn sie mindestens 1 Jahr ohne Unterbrechung hier gearbeitet haben. Alle anderen bekommen nur dann Hilfe, wenn sie arbeiten und ihr Lohn trotzdem nicht fürs Nötigste reicht. Zum Beispiel für ihr Zimmer in einer obdachlosen Notunterkunft. Allein in Berlin fehlen etwa 150.000 Sozialwohnungen. Bei den Meyers herrscht Feststimmung. Heute ist endlich der berichtigte Jobcenter-Bescheid angekommen und mit ihm das Geld, das fast ein halbes Jahr lang existenziell fehlte. Mit 3-monatiger Verspätung holen sie nun für Letizia Weihnachten nach. Sportschuhe bekommt sie und einen Trainingsanzug. Denn Letizia will aufs Sportgymnasium und muss trainieren. Und auch der Wohnberechtigungsschein ist eingetroffen. Endlich können sie mit der Wohnungssuche beginnen. Bei Familie Meyer im Erdgeschoss klopfe ich in den folgenden Tagen vergeblich. Aber eine Woche später erreicht mich eine SMS.
Hallo, hier ist Markus von der Teupe. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir einen Mietvertrag für eine 3-Zimmer-Wohnung unterschrieben haben und ausgezogen sind. Wir freuen uns sehr.
Es sprachen Sigrid Burkholder, David Formweg und Robert Dölle. Ton und Technik, Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie, Beatrix Ackers. Redaktion, Wolfgang Schiller.
Ich habe das Jobcenter Berlin um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Produktion keine Antwort erhalten.
Hallo, hier ist nochmal Markus. Das Jobcenter hat leider immer noch kein Geld überwiesen. Wir schlafen in der leeren Wohnung auf dem Boden, haben nichts außer Angst, die Wohnung wieder zu verlieren, wenn die Miete nicht überwiesen wird.
Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Südwestrundfunk 2019.